Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wir schauen in dieser Folge zurück auf das zweite Rennwochenende der Formel E aus Mexiko. Der E-Prix im Rückspiegel sowie die Analyse zum Rennen und die Erkenntnisse aus Mexico City gibt es in dieser Folge. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, das Rennwochenende von Mexiko liegt zurück und das Ganze analysieren wir und blicken auf das, was wichtig war aus Mexico City in dieser Folge. Und ich mache das wie üblich nicht alleine. Bei mir ist von eformel.de Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
War mal wieder viel los. Alle Erkenntnisse und auch das, was wichtig war, gleich in dieser Folge. Gab es etwas abseits vielleicht der Strecke, was dir besonders gefallen hat an diesem Wochenende?
Was natürlich besonders gefällt, muss man ganz klar sagen, die Tribünen in Mexiko sind jedes Mal pickepacke voll. Da ist volles Haus. Das hat die Formel E nicht überall, wo sie hinkommt. Ja, ich möchte da nur mal Misano in den Raum werfen als Beispiel, wo das Zuschauerinteresse nicht so wirklich riesig war. Aber Mexiko, wie Nico Müller auch schon gesagt hat, ist halt eine ganz andere Nummer. Die Fans sind da absolut Motorsport verrückt. Und ich glaube, das hat man auch dieses Wochenende oder am vergangenen Wochenende, besser gesagt, wieder mal gesehen.
Da kann ich dir nur zustimmen und auch was drumherum geboten wird, das ist schon echt Wahnsinn und wie Motorsport verrückt die Mexikanerinnen und Mexikaner sind, das hat man wirklich wieder gesehen. Und wir schauen auf dieses dann doch sehr besondere Wochenende zurück, der Mexico City E-Prix im Rückspiegel.
Nach dem ersten freien Training auf trockener Strecke zeigt sich im zweiten freien Training, wie wenig Grip die Gen 3 Evo-Boliden bei Nässe in Mexiko haben. Die Rundenzeiten sind teilweise 25 Sekunden langsamer.
Im Qualifying ist es wieder trocken und Porsche dominiert. Pole für Wehrlein, Felix da Costa reiht sich dahinter auf 2 ein.
Debakel hingegen für Jaguar. Drei der vier Fahrzeuge mit Jaguar-Antrieben starten nach technischen Vergehen von ganz hinten.
Im Rennen zeigen sich neben den Werksfahrzeugen auch die beiden Andretti-Kunden-Porsche ganz stark. Teilweise liegen vier Porsche-Antriebe in Führung.
Eine Kollision zwischen Zane Maloney und David Beckmann ändert jedoch alles. Das Safety-Car kommt raus, die Porsche verlieren ihren Vorsprung.
Oliver Rowland im Nissan profitiert, da er noch Attack-Mode übrig hat und fährt an den drei vorne liegenden Porsche-Autos vorbei zum Sieg.
Felix da Costa wird Zweiter vor Wehrlein und Dennis, dahinter das Penske-Duo Jean-Éric Vergne und Max Günther.
Der Portugiese übernimmt die Führung in der Gesamtwertung vor Rowland und Evans, der nach einer Kollision mit Nico Müller ausscheidet.
Bei den Teams führt Porsche deutlich vor McLaren, die punktelos bleiben. Bei den Herstellern ist es knapper, hier hat Nissan nur einen Zeller Rückstand auf Porsche.
Die Szene, die das Rennen auf den Kopf gestellt hat. Oliver Rowland profitiert vom Safety Car, was ironischerweise in dem Porsche-Dominanz-Wochenende von Mexiko von Porsche gestellt wird. Und davon profitiert eben Nissan-Pilot Oliver Rowland. Ja, der Brite von Startplatz 4 gekommen und damit dann mit dem Sieg. Tobi, wie ist das Ganze entstanden? Also wie kam es zum Safety Car und ja, Attack-Mode-Strategie von Rowland damit ja komplett aufgegangen?
Ja, das kann man so sagen. Muss sagen, Rowland war schon im Qualifying relativ gut. Startplatz 4 ist am Start direkt auch an Jean-Éric Vergne vorbeigegangen und hat sich lange in der Spitzengruppe gehalten. Das ganze Rennen über in den Top 6 gewesen, hat dann aber, als Porsche den zweiten Attack-Mode aktiviert hat, an Boden verloren. Ab Runde 19-20 war das. Und gerade als er dann in Runde 28 den zweiten Attack-Mode aktiviert hat, kam das Safety-Car wegen des Unfalls von David Beckmann raus. Eigentlich denkt man, dass das ein Nachteil sei, aber für Oliver Rowland war tatsächlich das Gegenteil der Fall. Der konnte seinen Rückstand von knapp 5 Sekunden auf die Spitze sofort aufholen und da er 6 Minuten Attack-Mode aktiviert hatte, die Bergung des Cupra von David Beckmann allerdings relativ schnell ging, hatte er noch mehr als eine Minute Attack-Mode übrig, als das Rennen weiter ging. Und da waren, muss man ganz klar sagen, Jake Dennis zuerst, dann Pascal Wehrlein und auch Antonio Felix da Costa, wehrlose Opfer gegen den Nissan, der 350 kW und Allradantrieb hatte. Der ist einfach an denen vorbeigefahren. Jetzt nicht ganz, als ob sie stehen würden, aber wirklich wehren konnte sich keiner von den dreien. Dann war die Reihenfolge halt rumgedreht und es ging noch 3-4 Runden bis ins Ziel, aber in Mexico City kann man halt nicht ganz so einfach überholen ohne Attack Mode. Es hatte keiner mehr Attack Mode da vorne, deshalb sind die Positionen bis ins Ziel so geblieben.
Findest du, dass die beiden Porsche und auch Jake Dennis sich hätten theoretisch wehren können, hätte man dort eine andere Attack-Mode-Strategie anwenden können? Ich sage jetzt mal im Falle von Porsche, dass man vielleicht da Costa und Wehrlein gesplittet hätte, oder war die Strategie einfach aufgrund des Safety-Cars zu dem Zeitpunkt, die Porsche und auch Andretti gefahren haben, vollkommen richtig?
Ich denke, die Strategie war so, wie sie gewählt war, absolut richtig. Dass das Safety Car genau zum schlechtest möglichen Zeitpunkt rauskommt, ist halt an der Stelle, glaube ich, nichts anderes als Pech. Ja, natürlich hätte man die Strategie splitten können. Dann hätten die beiden sich aber auch nicht so gut unterstützen können, wie das jetzt der Fall gewesen wäre, weil man da möglicherweise mehrere Autos dazwischen gehabt hätte. Es lief eigentlich alles super. Und dann kam Roland kurz vor Schluss, der, muss man natürlich auch sagen, ein richtig gutes Rennen gefahren hat. Es war jetzt nicht nur Glück, dass er gewonnen hätte. Ich denke, auch ohne das Safety Car wäre er vermutlich aufs Podium gekommen, ob es zum Sieg gereicht hätte. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil er schon knapp 5 Sekunden Rückstand hatte, bevor er den Attack Mode geholt hat. Aber auch von Roland muss man sagen, eine starke Leistung, die er gezeigt hat. Und der Sieg ist nicht unverdient. Ich denke, das muss man auch auf Seiten von Porsche so zugeben.
Des einen Freund ist des anderen Leid. Ja, während Oliver Rowland eben vom Safety Car profitieren konnte, sah es bei Porsche ganz anders aus. Da war verkehrte Welt. Man hat bis zu dem Zeitpunkt Qualifying und auch Rennen nahezu dominiert. Doch das Team von Florian Modlinger verliert eben diesen sicher geglaubten Sieg. Tobi, das Safety Car, muss man sagen, nicht ganz unumstritten. Komme aber erstmal auf die Leistung von unter anderem Da Costa zu sprechen, die sehr stark waren. Da Costa lange Zeit ja auch mit Attack Mode unterwegs gewesen und auch Wehrlein mit guter Rennpace. Beide haben sich eigentlich nahezu gar nichts getan und bis dazu, wie gesagt, das Rennen dominiert, bis dann eben dieses, ja, aus ihrer Sicht blöde Safety Car kam.
Das kann man so sagen. Ich fand, Felix Da Costa hat ein richtig starkes Rennen gezeigt. Beim ersten Attack-Mode hat er Pascal Wehrlein nach hinten abgeschirmt, aber in der letzten Kurve dann gleichzeitig Schwung verloren, sodass gleich 3 Autos an ihm vorbeigehen konnten. Das waren Roland, Wern und Dennis. Dennoch ist er mit dem Attack-Mode dann wieder nach vorne gekommen und war nach dem zweiten Attack-Mode auch deutlich vor Wehrlein und sah eigentlich wie der sichere Sieger aus. Die ganzen Porsche-Fahrzeuge, die vorne lagen, hatten den Attack-Mode schon benutzt. Roland war tatsächlich der Einzige, der noch einen Attack-Mode übrig hatte. Und dann kam das Safety-Car und der Rest ist Geschichte. Aber, du hast es schon angeteasert, ob da alles wirklich mit rechten Dingen zugegangen ist, es gibt zumindest ein paar Zweifel, denn wir haben konkrete Informationen, nach denen der Neustart nach der ersten Safety-Car-Phase, so wie er abgelaufen ist, nicht korrekt war. Vor dem Rennwochenende gibt der Race Director Scott Elkins eine Info raus, in der drin steht, zu welchem Zeitpunkt das Safety-Car die Lichter ausschalten muss, wenn es am Ende der Runde an die Box kommt. Und das war in der Race Director Info benannt als zwischen Kurve 12 und Kurve 13. Kurve 13 ist die erste Kurve in der Stadionsektion. Kurve 12 ist die Rechtskurve, die schnelle Rechtskurve, da wo Daniel Abt vor Jahren seinen Unfall hatte, die in das Stadion reinführt. Und wie gesagt, zwischen diesen beiden Kurven müssen die Lichter am Safety Car ausgehen und es muss die Meldung auf dem Bildschirm erscheinen, dass das Safety Car am Ende der Runde reinkam. Aber, ganz großes Aber, als das Safety Car in Kurve 13 eingebogen ist, hing das Auto von David Bergmann noch am Kran und die Lichter am Safety Car waren noch an. Das ist ganz klar im TV-Bild zu sehen. Und die Info, dass das Safety Car reinkommt, kam, als das Feld kurz vor Kurve 17 war, also am Ende der Stadionsektion, zu einem Zeitpunkt, wo das Safety Car also gar nicht mehr reingeholt werden kann, darf oder soll in dieser laufenden Runde. Oliver Rowland hatte zu dem Zeitpunkt noch ungefähr 1 Minute 30 Attack Mode übrig. Da es allerdings schon quasi in der letzten Kurve war, war es nicht möglich für Antonio Felix da Costa so viel zu verzögern, dass diese 1 Minute 30 bis zur Startlinie abgelaufen wären. Hätte Felix da Costa bis zur Ziellinie langsam gemacht, hätte das auch nicht geholfen. Denn Roland hatte ja durch den Attack-Mode auch Allradantrieb und der Traktionsvorteil hätte dafür gesorgt, dass er auf der Startzielgeraden einfach ganz locker an allen drei Fahrern vor ihm bis zur ersten Kurve vorbeifahren könnte. Deshalb hat Felix da Costa bis zur Mitte von Kurve 19 verlangsamt und dann beschleunigt in der Hoffnung, dass Roland maximal ein Auto auf der Startzielgeraden überholen kann. Genauso ist es auch passiert. Roland ist an Dennis auf Start und Ziel vorbeigegangen, ist danach aber extrem viel Risiko eingegangen und hat in Kurve 4 schon Wehrlein attackiert, der in der folgenden Kurve 5 die Linie innen nicht halten und verteidigen konnte. Und kurz darauf, bei der Ausfahrt aus der Schikane raus, konnte auch Antonio Felix da Costa den Angriff auf der Innenseite nicht mehr covern. Sehr unglücklich aus Sicht von Porsche. Allerdings muss ich sagen, Porsche ist natürlich sehr daran interessiert zu erfahren, warum der Renndirektor seine eigenen Vorgaben nicht eingehalten hat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird noch die eine oder andere Diskussion hinter den Kulissen geben.
Ja, vor allen Dingen, weil man das ja auch, wie du es angesprochen hast, in den TV-Bildern eigentlich ganz gut erkennen konnte. Also das ist ja in dem Sinne ziemlich offensichtlich, da macht ja keiner ein großes Geheimnis oder kann das vertuschen. Deswegen mal gespannt, ob das oder wie fern das ein Nachspiel haben kann. Ich meine, protestieren dagegen kann man ja im Folgejahr auf das Ergebnis selber ja direkt nicht mehr. Inwiefern denkst du, was da möglich ist, im Nachhinein noch das Ergebnis zu ändern, oder hofft man sich einfach aus Porsche-Sicht, dass man da vielleicht beim nächsten Mal noch mehr Regelklarheit schafft?
Nee, ich glaube, im Nachhinein irgendwas zu ändern, ist an der Stelle nicht möglich. Ich meine, wir hatten in der Formel 1 vor ein paar Jahren ja einen Fall, der noch viel, viel schlimmer war, wo ein Renndirektor auch massiv gegen die Regeln verstoßen hat und damit ja die Weltmeisterschaft in der letzten Runde des letzten Rennens entschieden hat. Das ist jetzt hier natürlich durchaus eine Nummer kleiner, nicht ganz unähnlich, möchte ich sagen, aber da wird nichts passieren. Ob da irgendwas kommt von Seiten der FIA, wage ich auch mal vorsichtig zu bezweifeln. Die Aussage von Porsche dazu ist, dass alles in allem das Safety Car für sie einfach zur falschen Zeit kam und dass das Pech gewesen ist. Sie allerdings darauf hoffen, beim nächsten Mal vielleicht die Profiteure sein zu können. Ich denke, damit sollte an dieser Stelle aber auch alles gesagt sein zu dem Thema.
Für Porsche lief es bis zu dem Safety Car gut, während man das bei Jaguar über das ganze Wochenende generell nicht sagen kann. Strafenhagel gab es und auch der bis dato WM-führende Evans crashte raus. Und damit gab es keine Punkte für Jaguar und Kundenteam Envision. Kann man jetzt so blöd sagen, wie es ist, das habe ich auch schon off-record gesagt, hätte man in Sao Paulo schon nicht die Punkte und die Big Points mit Evans eingefahren für Jaguar, sähe es, muss man sagen, nach zwei Rennen richtig düster aus.
Ja, das kann man so sagen. Es ist einiges zusammengekommen in Mexiko. Der Grund dafür lag schon im Qualifying. Da gab es tatsächlich drei Strafen gegen drei Jaguar-Fahrer, nämlich Sebastian Buemi und Robin Freins vom Kundenteam Envision, sowie für Nick Cassidy vom Werksteam. Die bekamen ihre Rundenzeiten im Gruppenqualifying gestrichen und mussten dann das Rennen anschließend von der Position 20, 21 und 22 aufnehmen. Bei allen drei Fahrern ist der Grund der gleiche gewesen. Es wurde nämlich ein Verstoß gegen das homologierte Strompedal-Mapping festgestellt. Kurze Erklärung dazu. In der Formel E hat man ein elektronisches Strompedal. Das ist quasi ein Sensor. Und je nach Pedalstellung wird eine gewisse Energiemenge aus der Batterie abgerufen und an den Motor weitergeleitet. Und diese Energiemenge muss im Vorfeld mit der FIA homologiert werden. Der Hersteller kann das so festlegen, wie es für ihn am besten funktioniert, und muss das dann der FIA vorlegen. Wenn es allerdings im Fahrbetrieb zu Abweichungen kommt, die FIA hat Möglichkeiten, das quasi in Echtzeit zu messen, vollkommen egal, ob diese Abweichungen gewollt oder ungewollt sind, gibt es eine Strafe. Das hat dafür gesorgt, dass die drei Fahrer von hinten starten mussten. Der einzige Jaguar-Fahrer im Qualifying, der nicht betroffen war, ist Mitch Evans. Und der lag eigentlich auf Punktekurs, aber hatte dann eine Begegnung der dritten Art, sag ich mal. Nico Müller hatte ein technisches Problem und konnte deshalb am Ausgang der Schikane nicht mehr beschleunigen. Mitch Evans war zu dem Zeitpunkt im Attack-Mode und hat auf einen guten Ausgang aus der Schikane gehofft, um Müller dann überholen zu können, und war total überrascht davon, dass Müller überhaupt nicht beschleunigt hat. Er ist dem hinten drauf gefahren, hat dabei kurz abgehoben und sich die Vorderradaufhängung rechts zerstört und ist damit ausgeschieden. Nico Müller konnte weiterfahren, ist am Ende Neunter geworden, noch ins Ziel gekommen, hat sogar Punkte geholt. Von daher Glück im Unglück für Nico Müller, aber Mitch Evans, der einzige Jaguar, der tatsächlich Punkte hätte holen können, crasht. Der WM-Spitzenreiter damit aus dem Rennen, keine Punkte für ihn. Und ja, am Ende steht der bestplatzierte Jaguar auf Platz 11, Robin Freins. Nick Cassidy im Werks-Jaguar, im einzig verbliebenen, wurde 12. Herber Rückschlag, finde ich, für den Team-Weltmeister. Luca, was denkst du denn? Was wäre denn ohne die Probleme, insbesondere im Qualifying, für Jaguar drin gewesen?
Also man sieht ja auch schon anhand der Ergebnisse, wenn ihr euch mal bei eformel.de die Einzelergebnisse und die Startaufstellung anguckt, wie wichtig ja dann doch dieses Qualifying ist. Deswegen wäre für Jaguar auf jeden Fall mal deutlich mehr drin gewesen. Also sicherlich hätte man A, auch die Porsche-Party nicht ganz so heftig ausfallen lassen können. Also man wäre da auf jeden Fall mal sicher in die Top 5 reingefahren. Dafür waren die eigentlich auch in Sao Paulo viel zu gut, im Verhältnis ja auch unterwegs. Also warum sollte es in Mexiko jetzt auch eigentlich deutlich anders aussehen? Deswegen war dieses Problem in ihrem Fall ein eigenverschuldenes, kann man vielleicht sagen, vom Team. Gut, die Fahrer können da am allerwenigsten viel. Also wie gesagt, Top 5 wäre für das Werksteam mal mindestens drin gewesen. Generell muss man sagen, dass man dort jetzt dicke Punkte in Richtung Weltmeisterschaft ja erstmal verliert. Und das ist die Frage natürlich nur, wie man das aufholen kann, denn wir haben ja gesehen in der letzten Saison, wie knapp es werden kann. Ja, wenn man aus Sicht von Mitch Evans 12 Punkte Abstand auf den führenden Antonio Felix da Costa hat, ist das schon eine große Hypothek. Und ich meine, das Glück ist ja, dass man noch viele Rennen offen hat. Oder wie siehst du das?
Zu dem Zeitpunkt in der Saison sind 12 Punkte ja mal gar nichts. Wenn Evans jetzt gewinnen würde und Felix da Costa würde Zweiter, würde er schon 7 Punkte wieder aufholen. Das ist mehr als die Hälfte von dem, was er aktuell Rückstand hat. Also eine große Hypothek würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich ist es alles andere als optimal, insbesondere für Nick Cassidy, der aktuell 0 Punkte auf dem Konto hat. Aber Mitch Evans hat ja 25 Zähler anschreiben lassen in Sao Paulo. Von daher sehe ich den jetzt auf gar keinen Fall schon aus dem WM-Kampf ausgeschieden. Und wir haben ja in Sao Paulo auch gesehen, dass er vom letzten Startplatz kommt, gewinnen kann. Ich gehe fest davon aus, Jaguar wird zurückschlagen. Früher oder später werden wir auch wieder die neuseeländische Hymne in der Formel E hören. Und dann werden wir auf jeden Fall auch wieder einen Jaguar-Fahrer im WM-Kampf mittendrin haben. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
Während es für die Jungspunde Zane Maloney und David Beckmann genug Reibereien gab, muss man sagen, das erste Mal geraten sie aneinander in einem ja dann doch sehr rennentscheidenden Duell im Mittelfeld. Im Kampf um Platz 14 berührten sie sich in Runde 28. Zane Maloney und eben der angesprochene David Beckmann, der junge Deutsche, der für Cupra Kiro an den Start geht, steht nach dem Unfall am Ausgang von Kurve 12 und musste das Rennen vorzeitig aufgeben. Die Aktion von Zane Maloney war im Attack-Mode, schob sich dann in Kurve 12 neben Beckmann. Die Kollision in der Einfahrt zu Kurve 12, ja, und dann kam eben alles zueinander, die Berührung und dann eben das Safety Car. Und da stellt sich natürlich die Frage, alleine hätte man das Ganze auch ohne Safety Car bergen können? Also man hat ja zum Glück noch das Tool in der Formel E der Full-Course-Yellow-Phase, Tobi.
Also ich persönlich hätte in dieser Situation keinen Grund gesehen, warum man das nicht mit einer Full-Course-Yellow lösen kann. Beckmann stand, aber das Auto war klar zu erkennen, an der Außenseite von Kurve 12, hatte bei dem Kontakt einen Aufhängungsbruch von rechts erlitten, konnte deshalb nicht weiterfahren. Aber, ganz großes Aber, man will ja einen Kran oder so nicht mehr auf die Strecke schicken, während die Autos da im Renntempo fahren. Warum es okay ist, wenn sie hinter einem Safety Car herfahren, aber nicht okay sein soll, wenn sie 50 km/h bei der Full Course Yellow fahren, das muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht ganz. Man kann jetzt so oder so argumentieren, wenn man alles mit der Full Course Yellow löst, warum braucht man denn überhaupt noch das Safety Car? Ich glaube, Porsche ist manchmal zumindest auch ganz froh, das Auto auf der Strecke zu sehen. Es ist ja auch durchaus mit einem gewissen Werbeeffekt verbunden, muss man erst mal so sagen, obwohl ich glaube, bei dem letzten Rennen hätten sie es lieber nicht gesehen, aber recht machen kann man es eh niemanden. Von daher, ich finde es schwierig, das Ganze zu beurteilen. Die Rennleitung hat ihre Richtlinien, wo sie danach vorgeht. Ob sie sich immer an die Richtlinien halten, ist wieder mal ein anderes Thema, aber das, glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht weiter ausdiskutieren. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, ich glaube, mit der Full Course Yellow wäre vor allem so schnell, wie die Bergung ging, das Ganze auch abzuhandeln gewesen. Was denkst du, Luca?
Vor allen Dingen hätte man ja theoretisch ja auch erstmal für Grosjello machen können und dann immer noch, wenn man sagt, okay, das dauert uns vielleicht ein bisschen zu lange, wir brauchen eben diese Zeit, immer noch auf Safety Car erhöhen können. Also man hat ja immer noch das Tool in der Hinterhand. Downgraden geht nicht, aber upgraden geht. Deswegen glaube ich, hätte erstmal ein Focus Yellow gar nicht mal so schlecht getan. Vor allen Dingen stand er jetzt irgendwie nicht mitten auf der Rennlinie. Klar, er stand schon relativ nah, ja, zur Kurvenmitte in Anführungszeichen. Also war noch in dem Sinne nicht ganz in der Auslaufzone des Fahrzeugs, aber er konnte ja auch nirgendwo hin. Es wurde ja auch ganz klar von Scott Elkins gesagt, ja, hier steht ein Auto in Kurve 12. Leute, passt mal bitte auf. Und das wurde ja auch so in die Cockpits weitergegeben. Deswegen war das ja eigentlich eine Situation, die zumindest ziemlich überschaubar war. Gelbe Flaggen wurden auch geschwenkt. Also direkt einen Safety Car aufzurufen bei einem normalen Rennunfall, so blöd es klingt, keiner jetzt irgendwie schwer in der Bande gelandet oder sowas oder in der Auslaufzone. Deswegen Full Course Yellow hätte mir da an der Stelle auch mehr gefallen. Aber uns fragt ja keiner, Rennleitung sicherlich schwer genug. Deswegen auf Nummer sicher gehen im Thema Safety Car ist hier und da nicht schlecht. Aber man kann es auch je nachdem ein bisschen übertreiben. Und dann kommen wir natürlich zu unseren Erkenntnissen aus Mexiko und da schließt du dich so ein wenig an das, was wir vorher schon besprochen haben, Thema Attack Mode und das Thema Safety Car.
Genau, wir hatten tatsächlich jetzt das in Mexiko, was manche Fahrer mit der Einführung des neuen Attack Modes von vornherein befürchtet haben, nämlich, dass ein Rennen nicht derjenige gewinnt, der die beste Pace hat, der das schnellste Auto hat, der die beste fahrerische Leistung bringt, sondern derjenige, der das meiste Glück hat. Ja, natürlich, klar, Oliver Rowland wäre auch ohne die Safety-Car-Phase nicht 17. geworden. Er hätte ein gutes Ergebnis geholt, ist vermutlich sogar aufs Podium geschafft. Ich habe es eben schon mal angedeutet, weil er Jake Dennis auf jeden Fall noch eingeholt hätte, da bin ich mir sicher. Aber ob es für einen Sieg gereicht hätte, ich bin mir an der Stelle nicht sicher. Man kann mal Glück haben, man kann mal Pech haben, das ist halt das Los an der Stelle. Aber tatsächlich der erste Fall in dieser Saison, wo Glück deutlich mehr zum Rennsieg beigetragen hat, als ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Und Luca, was ist deine Erkenntnis?
Ja, meine Erkenntnis ist die Stärke aller Porsche-Antriebe, muss man sagen. Gerade die Werksfahrzeuge in Reihe 1 zu nennen, natürlich das Porsche-Werksteam und auch Andretti, waren in der Qualifikation, hat man ganz klar gesehen, vom Porsche-Werksteam haben sie so ihre Klasse ausgespielt, mit beiden Fahrzeugen dann um die Pole gekämpft, gab es ja in der Formel E zumindest auch noch nicht so oft in der finalen Duellphase, deswegen richtig stark. Zwar muss man sagen, fand ich zumindest, oder es war mein Eindruck, ohne jetzt genau feste und average lap times und sowas zu haben, der Vorteil war, im Rennen fand ich jetzt nicht so stark zu sehen im ersten Moment. Klar, man konnte sich fest absetzen, aber die dort hinter haben ja eingeschlossen, wir haben mit Oliver Rowland ein bisschen eine andere Strategie gefahren. Und wenn das Safety Car nicht gewesen wäre, hätte Oliver Rowland sicherlich diese Porsche-Festspiele auch von Mexiko nicht verdorben. Deswegen komme ich so ein bisschen zum Schluss, ohne Safety Car, glaube ich, wäre Porsche da ohne Probleme vorne dran gewesen und man hätte den Sieg einfach nur unter sich ausmachen können. Und im Teleskop geht es erneut um das sportliche Reglement der Formel E.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Einige Zuschauer haben sich gewundert, warum es trotz zweier Safety-Car-Phasen im Rennen keine zusätzlichen Runden gab. Dazu hat die FIA vor dem Rennen kommuniziert, dass für abgeschlossene 3 Minuten 10 hinter dem Safety-Car es eine zusätzliche Runde geben soll. Wenn man mal zusammenrechnet, alleine die erste Safety-Car-Phase war laut den Einblendungen im Fernsehen 3 Minuten und 15 Sekunden lang. Aber, ganz großes Aber, das Reglement besagt, dass eine Safety-Car-Phase nicht zu zusätzlichen Runden führt, wenn sie beginnt, nachdem 80% der ursprünglichen Renndistanz abgeschlossen sind. Damit will man verhindern, dass kurz vor dem Rennende noch weitere Runden dazukommen und Fahrer möglicherweise nicht mehr genug Energie für den Rest des Rennens übrig haben. Ich sage nur Valencia 2021. 80% der Renndistanz waren in Mexiko 28 Runden, also genau die Runde, in der es zur Kollision zwischen Beckmann und Meloni kam. Das Safety Car kam aber erst eine Runde später, kurz vor dem Ende von Runde 29 auf die Strecke. Daher, trotz Safety Car Phase, keine zusätzlichen Runden beim Mexico City E-Prix.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, aber dann kam ja auch so ein bisschen der Blitz hineingeschossen. Ah ja, ist ja dann noch ein bisschen spät im Rennen. Wie gesagt, Valencia 2021 möchte man nicht nochmal sehen. Das war jetzt nicht unbedingt die Sternstunde Formel E. Und zum Ende natürlich wie immer die Sieger und Verlierer des Wochenendes sowie auch eure Kick-Tipps und die besten Tipper des Wochenendes. Starten wir aber erstmal mit deinen Siegern und Verlierern des Wochenendes, Tobi. Ich
bin ja traditionell dafür bekannt, nicht die offensichtlichsten Sieger und Verlierer zu wählen. Also Sieger ist für mich Stellantis, namentlich DS Penske und Maserati, die tatsächlich mit allen vier Fahrzeugen in den Top Ten gelandet sind, obwohl sie aufgrund der Porsche-Festspiele, wie du es eben schon gesagt hast, und dem überraschenden Sieg von Oliver Rowland so ein bisschen unter dem Radar waren. Aber die beiden DS Penske auf den Plätzen 5 und 6. Dann haben wir einen 7. Platz für Stoffel Vandoorne und einen 10. Platz für Jake Hughes. Also haben alle Punkte geholt. Das muss man doch mal positiv anrechnen, macht sie zu Sieger. Verlierer des Rennwochenendes haben folglich keine Punkte geholt, ist für mich McLaren. Taylor Barnard war nicht so gut. Ich glaube, das kann man sagen, von der Pace her dieses Wochenende echt nicht vorne dabei. Sam Bird sah nach dem Qualifying auf jeden Fall noch etwas besser aus, aber ist dann ein bisschen übermotiviert gewesen und Eduardo Matara ins Heck gefahren, hat dafür vollkommen zu Recht eine Zeitstrafe bekommen, die ihn dann ans Ende des Feldes geworfen hat. McLaren in Sao Paulo noch das Team der Stunde mit den Plätzen 3 und 4 und der Führung in der Teamwertung, jetzt in Mexiko aber komplett leer ausgegangen. Die können sich tatsächlich bei den anderen Teams, die noch relativ gut abgeschnitten haben, in Sao Paulo bedanken, dass sie noch den zweiten Platz in der Teamwertung halten können. Und Luca, du hast naturgemäß zwei andere Gewinner bzw. Verlierer ausgemacht.
Ja, und ein bisschen offensichtlich. Ich bin immer hier fürs Offensichtliche da. Einerseits zu nennen meinen Gewinner, in dem Fall Antonio Felix da Costa, Tabellenführung übernommen, 12 Punkte Vorsprung. Du hast gesagt, eine Hypothek ist es noch nicht, aber so blöd es klingt, kann vielleicht entscheidend sein, wenn es in die finale Crunch-Time geht. Jeder Punkt zählt. Deshalb nimmt man den Vorsprung gerne erstmal mit und auch die Leistung war ziemlich gut. Überraschend war es hingegen ja schon, dass sich dann Pascal Wehrlein die Pole-Position geschnappt hat, weil er, der Portugiese, in den freien Trainings ziemlich gut unterwegs war, aber abgesehen davon war er ja immer vor dem aktuellen Weltmeister unterwegs. Und Verlierer des Wochenendes aufgrund dieses Vergehens mit der Abweichung des Mappings, was das Thema Strompedal angeht, war halt Jaguar, das Team in dem Sinne, also Team und auch Kundenteam Envision dann mit beteiligt und alle Autos außerhalb der Punkte, Mitch Evans dann auch noch blöderweise verunfallt, da muss man ehrlicherweise sagen, konnte er wenig für, aber das war dann in dem Sinne fast schon der Schlusspunkt dieses Wochenendes, dass dann auch noch ausgerechnet der zu dem Zeitpunkt Beste in der Tabelle dann auch noch ausscheidet.
Lass uns noch einen Blick auf das Kick-Tipp-Tippspiel werfen. Da ist der Tagessieger dieses Mal der Mannrad, der auch gleichzeitig die Führung in der Gesamtwertung übernommen hat. Dahinter liegen nun Stoffel 4, der Urs ist Dritter und ich bin auf Position 4. Noch ein Blick auf den Rest der Redaktion. Timo ist 9., Tim auf Platz 13 und Luca, du hast mal endlich getippt und bist jetzt auf Platz 25 und mitmachen kann da tatsächlich jeder, auch zu diesem Zeitpunkt der Saison noch, einfach auf www.kicktipp.de/formel-e gehen, anmelden, mitmachen und Spaß haben.
Genau, und mich möglicherweise noch überholen, wenn ich doch mal wieder verschlammt habe zu tippen. Aber seid vorgewarnt, ich habe schon für die nächsten 3 Rennen Wochenende vorgetippt. Von daher könnt ihr auf Patzer von mir nicht mehr hoffen. Auf das, was ihr hoffen könnt, ist nämlich viel Content. Einerseits auf Instagram und natürlich auf YouTube. Aufgrund der Kooperation mit dem Red Bull Media House gibt es viel Content, auch jetzt auf YouTube zu sehen. Deshalb lohnt es sich da auch natürlich, den Kanal zu abonnieren. Am besten die Glocke drücken und kein Video mehr verpassen. Wie immer auf eformel.de gehen mit dem Reiter Social Media, findet ihr alle Anspielstationen. Sowie auch natürlich die Tickets für den Berlin Grand Prix in diesem Jahr. Gibt's auch alles schon zu kaufen. Könnt ihr alles über den Banner auf der Webseite machen. Da findet ihr dann auch alle weiteren Informationen. Genauso nicht vergessen dürft ihr den Podcast zu abonnieren. Und natürlich auch zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr gerade hört. Und natürlich dann auch 5 Sterne hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Da freuen wir uns wie immer richtig, wenn das passiert und wenn es natürlich euch auch gefällt. Ja, Tobi, das war's damit mit dem Mexiko E-Prix und mit dem ersten Rennwochenende des Jahres. Weitere Folgen und das ja nicht zu knapp. In gut einem Monat geht's ja weiter. Dann auch mit dem Attack Charge oder wie heißt er jetzt? Pit Charge, ne?
Pit Boost heißt er jetzt.
Da gibt's dann auch in den nächsten Folgen sicherlich mehr und auch sonst lohnt sich ja immer dran zu bleiben. Wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's heißt E-Pod hier von eformel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.